Faktor Geld. Wer bietet seinen Zirkus nicht an mit dem Argument billig? Als wäre das, was die Sache kostet, sowas wie ein Gütesiegel des Produkts. Billig. Das weckt natürlich sofort die Assoziation. Billig ist dasselbe wie schlecht. Deswegen bleiben die meisten gar nicht bei billig stehen, sondern sagen preiswert. Die wollen, dass die Niedrigkeit des Preises nicht als Indiz für die Schlechtigkeit der Qualität genommen wird und sagen statt billig preiswert. Soll heißen, die Qualität, die Sache, ist ihren Preis wert, rechtfertigt den Preis, den sie hat. Es gibt eine Werbung, die sich rühmt, ein Schnäppchen zu sein. Es gibt bei IKEA und anderen Kaufhäusern einen Schnäppchenmarkt. Was ist eigentlich ein Schnäppchen? Ein Schnäppchen ist in der Logik des Konsumenten eine eigentlich unerschwingliche Qualität, die ausnahmsweise erschwinglich wird. Schnäppchen ist billiger als ansonsten zu haben und für mich nicht erschwinglich. Das zielt auf die Knappheit im Geldbeutel der Leute. Oder Geiz ist geil, auch so eine Werbeidee, die mit dem moralischen Verdikt gegen den Geiz spielt. Geiz ist geil soll sagen, man kann den Sparzwang, dem die meisten unterliegen, die zum Mediamarkt gehen, wie eine sexy Tugend darstellen. Geiz ist geil, da schämt man sich nicht unter moralischen Menschen, da ist ja Geiz mehr verpönt, sondern die meinen, damit kann man sich mal auf den Marktplatz stellen. Geiz ist geil. Oder die altbackenen Fassungen, man gönnt sich ja sonst nichts. Es ist die Logik, dass einmal ein Sparfuchs über seinen Schatten springt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Heuer schon, da kaufen wir Maria Kron oder was man sich da hinter die Binde gießt. Das sind Ansprachen an einen Menschen, der unter seinem knappen Geldbeutel leidet und von einer Werbung betört werden soll, die ihm sagt, bei dem Preis liegst du bei mir und deinem Sparzwang genau richtig. Ein Moment der Werbung, ein anderes der Faktor Zeit im Leben der arbeitenden Menschen. Eine Mikrowelle hat als erstes Vorzeigemerkmal, dass sie in rasender Geschwindigkeit Speisen unheimlich schnell heiß macht. Es gibt Miraculix-Fertigsuppen und Gerichte oder eine 5-Minuten-Terrine. Als wäre es rationell, dass man die Geschwindigkeit bei der Herstellung einer Mahlzeit zum Qualitätssiegel der Mahlzeit erhebt. Eine 5-Minuten-Terrine. Das muss an Menschen adressiert sein, die den ganzen Tag über in der Fabrikarbeit eingespannt, 8 oder 10 Stunden mehr, beschäftigt sind und in der verbliebenen knappen Reproduktionszeit Notwendigkeiten erledigen müssen, die dafür eigentlich zu viel sind. Da muss man eindampfen. Man muss in Windeseile ein Fertiggericht auf den Tisch bringen. Leute, die so eingespannt sind, sind anfällig für das Argument, geht schnell. Oder Kaufhäuser werben so. Karstadt bietet 1000-fach alles unter einem Dach. Ja, was ist daran praktisch? Dass man nicht die Zeit damit vergammelt, zwischen 3 verschiedenen Kaufhäusern hin und her zu laufen, sondern alles unter einem Dach hat. Zeitersparnis als Kaufvorteil. Gesundheit, das dritte Moment. Gesundheit in der Werbung. Wenn man den ganzen Tag unter Strom steht, dann braucht man abends ein Entspannungsbad, Latschenkiefer. Oder wer tagsüber Sodbrennen kriegt, Renny räumt den Magen auf. Leute, die beansprucht werden in ihrer Arbeit, tragen Symptome davon, da hat die Werbung Hilfsmittel, nicht den Stress abzuschaffen, sondern ihn durchzustehen. Es gibt in der Werbung, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, den Übergang Ernährung als Medizin zu präsentieren. Es gibt, keiner lacht darüber, ein Streichfett für Brot, das heißt ernstlich, du darfst und nicht du kannst mich mal. Du darfst. Ja, wenn die viele Büroarbeit zur Bewegungsarmut verurteilt, dann hat man nicht an der Büroarbeit rumzumeckern, sondern seinen Brotaufstrich zu wechseln. Also ist der Inhalt der Werbung so etwas wie ein Spiegelbild dessen, um den Bogen zum Thema des Abends zu schließen und den Schlusspunkt zu setzen, dass der Konsum der Menschen, ihre gediegene Versorgung, nicht der Zweck allen Produzierens ist, sondern dass umgekehrt die verehrten Konsumenten in eine Fabrikarbeit für das Wachstum des Kapitals eingespannt sind, wo sie wegen des Gewinns, den sie erwirtschaften, wenig Geld verdienen, dafür viel Leistung bringen müssen, die Zeit kostet und wenig Zeit übrig lässt, und die Gesundheit angreift, sodass diese drei Faktoren, Geld, Zeit, Gesundheit, den wesentlichen Inhalt der Werbung ausmachen. Diese Bedürftigkeit eines für das Wachstum verschlissenen Konsumenten, wo es nicht um den Konsum, sondern die Geldvermehrung der Industrie geht, das ist die Grundlage der Ansprache der Werbung. Bis auf einen letzten Werbeblock. Es gibt noch einen Werbeblock. Da springen unglaublich durchgestylte Muskelmänner von unglaublich hohen Felsklippen in unglaublich blaues Wasser. Und hinterher werden sie von unglaublich vielen schönen Mädchen umringt, weil sie ein Rasierwasser haben, das allen anderen fehlt. Also an der großen Freiheit und am Erfolg will natürlich der kleine Knecht, der ein Rädchen im Getriebe ist, ideell auch teilhaben, und er kann es, wenn er das passende Aftershave hat. Also wird auch noch die geistige Betreuung des verschlissenen Menschenmaterials ein Baustein der Werbung. Und damit mache ich Schluss. Ja, ihr kennt das ja, bei uns ist immer alles zur Diskussion gestellt. Kritik, Nachfragen, Ergänzungen, alles ist willkommen.
Ja, richtig.
Zum ähnlichen Punkt, auch mit der Marktmacht. Ich habe im letzten Jahr zwei oder mehrere Mails bekommen, dass man Müller-Produkte nicht kaufen sollte, weil Müller dann in ganz besonderem Maße seine Arbeiter quält und ausbeutet. Und dass man auf andere Produkte überschränken sollte. Das fand ich insofern ganz lustig, weil allein schon beim Stefan als Alternativprodukt auch zum Müller gehört. Und zum anderen ist klar, ist, dass wenn man billig produzieren will, egal in welcher Firma, das so macht, dass man die Leute reinpresst, dass man an Pausenzeiten spart und das ist letztendlich egal, ob du bei der so und so Molkerei oder bei der anderen arbeitest, die Arbeitsbedingungen überall gleich sein müssen. Anders käme nicht raus, dass man konkurrenzfähige Produkte produzieren kann.
Es gibt ja außer Müller ähnliche Fälle, nicht, die in den letzten Wochen oder Monaten durch die Schlagzeilen gegangen sind. Das sind zum Beispiel die Lidl-Ketten, wo die Frauen, die dort an der Kasse sitzen, mit Videokameras in den Umkleideräumen und auf dem Klo überwacht werden. Wurde auch als großer Skandal ausgerufen und zum Boykott von Lidl aufgerufen. Merkwürdigerweise mit dem Argument, da seien die Rechte, die Datenschutzrechte, die Rechte auf Privatsphäre verletzt. Das wird schon so sein, dass man nicht jeden Mitarbeiter mit einer Videokamera per Gesetz jetzt ja beim Frühstück fotografieren darf. Kein Mensch hat je ein Wort darüber verloren, warum solche Unternehmen sowas überhaupt machen. Das war gar nicht der Gegenstand der Kritik. Die haben nämlich solche Aufnahmen vorsorglich deswegen gemacht, weil sie die Frauen mit Kündigungsdrohungen versehen wollen. Die wollen auf diese Weise Szenen auf die Platte bringen, wo entweder ein Apfel verzehrt wird oder irgendeine Form von Bruch mit arbeitsrechtlichen Bestimmungen vorliegt, sodass man den Frauen die Pistole auf die Brust setzen kann, um sie zu kündigen, ohne dass man Abfindungen zahlt oder Fristen einhalten muss. Also eine Form von betrieblicher Personalpolitik.
Boykott bestimmter Firmen und bestimmter Produkte erfüllt, also so gesehen ja immer die Tatsache der Augenwischerei oder der Beschönigung. Es tut nämlich immer so, als sei das überhaupt nicht ein notwendiges Prinzip, sondern als sei das Resultat von irgendeinem besonders gierigen Unternehmer, der besonders menschenverachtend sei. Den sollst du boykottieren. Den Rest zu kaufen geht dann wieder völlig in Ordnung.
Ja, und das kehrt eben die Reihenfolge um, ja. In Wirklichkeit ist es so, solche Praktiken, wie man sie bei Lidl oder anderen entdeckt, sind die Konsequenz davon, dass diese Unternehmen das Ziel haben, Gewinn zu erwirtschaften und an den Kosten zu sparen, wo immer sie es für nötig halten. Und also gehen sie auch so mit ihrem Personal um. Und wenn sie das nicht auf dem normalen arbeitsrechtlichen Weg kostengünstig hinbekommen, Leute zu kündigen, dann versuchen sie es mit der Behauptung, ein Diebstahl läge vor, und dafür gibt es dann sogar noch Filialleiter als Zeugen, um diese Leute rauszuwerfen. Die Reihenfolge, von der ich spreche, ist die, das Prinzip der wirtschaftlichen Rechnung hat die sogenannte Verfehlung personalpolitischer Art zur Folge. Und nicht umgekehrt. Das Prinzip ist in Ordnung, wäre die Verfehlung nicht passiert. Es ist so, dass bei Lidl sich Leute zur Verfügung stellen, um Frauen einen, wenn auch marginalen Diebstahl anzuhängen, damit die fristlos gekündigt werden können, ohne dass für das Unternehmen Abfindungen oder Sonstiges fällig wird.
Gier. Der Spiegeltitel diese Woche, Gier. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber Gier bei den Bankern, aber auch Gier bei den Leuten. Mhm. Der eine, man weiß es genau, ist hochverschuldet, der Nachbar, kauft sich aber trotzdem ein SUV oder ein Auto, das er sich eigentlich nicht leisten könnte, weiß man. Er will einfach zeigen, dass er genug Geld hat, er will einfach was darstellen, die Gier der Leute. Oder man geht zum Beispiel in ein 1-Euro-Geschäft und ich wundere mich da, was es da alles gibt und denke mir, wieso kauft den Scheiß jemand? Aber es gibt Leute, die ihn kaufen. Und ich denke mir, ist das Gier?
Fragst du dich das jetzt?
Ja.
Wenn es so wäre, was wäre denn jetzt schlimm oder was würde daran hängen, sodass man auf das aufmerksam macht?
Wenn die Leute nicht so gierig wären, dann wäre die Welt besser. Dann könnte man weniger konsumieren, müsste weniger produzieren, müsste nicht in China Kinderspielzeug, das vergiftet ist, herstellen. Mhm. Und die Kinder haben eh genug zum Spielen, brauchen sie nicht noch einen Kegel aus China.
Gut, spielen wir mal den Gedanken durch, nach beiden Seiten. Das ist eine moralische Art, über dasselbe Thema zu urteilen, über das ich heute Abend gesprochen habe. Nämlich über den Kapitalismus und den Konsum im Kapitalismus. Es gibt das Urteil Gier gegenüber den Produzenten, gerade genauso wie gegenüber den Konsumenten. Aktuell in der Krise ist das Argument Gier gegen die Finanzmanager zum Beispiel gerichtet. Die hätten mit ihrer Gier die ganze Krise verursacht. Die Unternehmen seien zu gierig, hätten zu viel Wachstum gewollt, deswegen sitzen sie jetzt auf unverkäuflichen Autos und so fort. Das wirkliche Verhältnis, das ein kapitalistischer Betrieb zu seinen Lohnempfängern hat, ist das, dass sie für den Lohn eine Leistung einkaufen, die ihnen mehr Ertrag bringt, als Kosten damit verbunden sind. Dann entsteht ein Gewinn. Die wollen einen Profit machen und dafür ist der Lohn, den sie zahlen, ein Mittel und zwar ein klein zu haltender Betrag. Darin liegt ein Gegensatz. Der Gegensatz ist offenkundig. Der Gewinn sprießt umso besser, je weniger die Menschen als Lohn in die Hand bekommen. Und deswegen ist es konsequent, dass die Merkel beispielsweise fordert, damit es wieder Wachstum gibt, müssen die Menschen auf Lohn verzichten. Klar, wenn sie verzichten, wächst die Wirtschaft mehr. Das ist ein Gegensatz. Diesen Gegensatz glaubt uns kein Schwanz. Die Menschen erfahren diesen Gegensatz, dass die Lohnempfänger schlecht behandelt werden, dass jetzt 5000 Leute bei Schaeffler rausgeworfen werden. Sie erfahren den Gegensatz von Profit und Lohn und denken über ihn ganz anders. Nämlich nicht so, dass sie sagen, ja, so ist das. Je weniger die Leute als Lohn bekommen, umso besser steht der Gewinn der Firma da. Sondern die sagen, das kommt, die Entlassung, die Lohnsenkung, von der Gier der Unternehmer. Gier will nicht mehr den Profit als Grund für die schlechte Bezahlung dingfest machen, sondern eine überzogene Stellung des Unternehmens zum Profit. Nicht der Profit ist schlecht, sondern ein zu viel davon. Nicht die Miete ist schlecht, sondern die Wuchermiete. Jemand, der so urteilt, meint, Profit und Lohn sind eigentlich zwei verträgliche Größen, die harmonieren miteinander. Das kommt sich nur dann in die Haare, wenn der Unternehmer zum Profit eine überzogene Stellung einnimmt. Gier. Das ist ein falscher Gedanke, weil der Gegensatz von Profit und Gewinn auf jedem Niveau existiert. Jede Mark mehr Lohn ist eine ebenso große Schmälerung des Gewinns. Es gibt keinen Punkt, von dem man sagen könnte, wenn man auf diesem Niveau verharrt, so viel Prozent Profit, so ein hoher Lohn, dann seien beide Größen in einem harmonischen Ausgleichsverhältnis und nur ein gieriger Unternehmer, der eine überzogene Stellung zum Profit einnimmt, zerstört jetzt diese Harmonie und greift zu einer Entlassung, um Kosten zu senken, die eigentlich nicht sein müsste. Jemand, der so denkt, will also sagen, dass die Lohnsenkung wie die Entlassung, die die normalen Mittel in der Konkurrenz der Unternehmen um Wachstum sind, eigentlich vermeidbare Unfälle sind, die durch unmoralisches Verhalten der Betriebsführer zustande kommen. Die wollen nicht das System und seine Rechnung kritisieren, sondern die wollen moralisch verwerfliche einzelne dieser Rechner angreifen, Manager. Insofern ist es ein Gedanke, der sich in Ansehung der schlechten Erfahrung, die man mit dieser Marktwirtschaft macht, den guten Glauben an ihre Brauchbarkeit erhalten möchte. Jetzt dasselbe in Bezug auf den Konsumenten. Habe ich eigentlich in meinem Vortrag bei dem BSE-Beispiel schon erledigt. Es ist merkwürdig. Einerseits sagen die Leute, der Kapitalismus ist ein Dienst am Konsum. Konsum ist etwas Feines, das gehört sich befriedigt. Die Produktionsweise wird dafür gelobt, Dienst am Konsum zu sein. Die ist aber gar nicht dem Zwecke nach ein Dienst am Konsum, sondern will ihr eigenes Geldwachstum bewerkstelligen. Deswegen wird beispielsweise verdorbenes Fleisch in Umlauf gebracht. Da muss man nämlich nicht Entsorgungskosten auf sich nehmen, sondern kann noch ein kleines Geschäft machen. So ist es auch beim BSE gelaufen. Statt verdorbenes Tierfleisch, diese Schafskadaver, zu entsorgen, haben sie es gemahlen und in Tierfutter gemischt. Ja, statt Entsorgungskosten wird ein kleines Geschäft damit gemacht. Das wird jetzt dem Konsumenten zur Last gelegt, was der Produzent wegen seines Wachstums unternommen hat. Und zwar mit dem Argument, dass der Konsument mit seiner Gier, immer mehr Fleisch zu immer billigeren Preisen zu wollen, eben die Sorte umweltverderblicher Produktion beauftragt, verursacht hätte, die der Produzent seiner Kostenrechnung wegen macht. Das ist die andere Weise, den Konsum einmal zu zitieren, um der Produktion ein Lob auszustatten und für alles Übel, das die Produktion in die Welt setzt, den überzogenen Konsum haftbar zu machen. Auch das eine Weise, wie man sagt, das, was man an schlechten Erfahrungen macht, mit dem Gammelfleisch oder dem BSE oder die Finanzkrise, müsste nicht sein, dem wohnt keine Notwendigkeit inne, die zu diesem System dazugehört, würden die Leute sich in ihrer Stellung zu ihrem eigenen Bedürfnis zügeln. Die Produzenten wie die Konsumenten. Beliebt sind diese Theorien, weil sie die Ursache, die Übel, um die es geht, auf eine Weise erklären wollen, dass deren Vermeidbarkeit das Ergebnis ist und die Notwendigkeit bestritten wird. Man kann es auch noch schlichter zusammenfassen. Gier ist ein moralischer Vorwurf gegen die Haltung der Menschen. Die schlechte Meinung von den Menschen, sie sind gierig, ist die gute Meinung vom System. Das müsste gar keine schlechten Konsequenzen haben. Wären die Insassen in diesem System in ihrer Haltung nicht so überzogen, so gierig?
Ja, solange sie Erfolg haben, gelten sie ja auch nicht als gierig. Oder wenn sich jetzt eine Villa leisten kann und da rauskommt, hat kein Bürger auf die Idee zu sagen, ist der gierig. Mhm. Oder der Unternehmer oder der Manager, solange Erfolg hatte, hat auch der Bürger kein Problem mit dem Gehalt. Mhm.
Genau, die Theorie kommt dann auf, wenn nach allgemeinem Dafürhalten ein Misserfolg eingetreten ist. Dann werden Schuldige gesucht, nicht Ursachen.
Mhm.
Und diese Begründung, die sich auf die Gier der Unternehmerseite richtet und man sagt, da war überzogenes Profitstreben am Werk. Es ist so, wie sie da gerade gesagt hat, feststellen tut man es immer dann, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Dann war das Profitstreben überzogen. Aber keiner von denen, die überzogenes Profitstreben kritisieren, könnte mal die Grenze angeben. Und könnte sagen, bis dahin geht es in Ordnung und darüber hinaus ist es zu viel. Also alle, die jetzt bei den Banken feststellen, die haben aber ein überzogenes Profitstreben gehabt. Die haben aber ein zu großes Rad gedreht. Denn die wären doch vor anderthalb Jahren, als alles noch gut gegangen ist, wären die doch nicht in der Lage gewesen zu sagen, jetzt ist die Grenze erreicht. Ab jetzt ist das, was die machen, überzogen. Hinterher, wenn was schiefgegangen ist, ja dann sagen sie, das war nicht notwendig, das lag am Überzogenen.
Und zwar habe ich von einem Unternehmen gehört in Leipzig, da stellt jemand Autos von jedem günstig zur Verfügung, also so ein bisschen wie Europcar, sag ich mal, aber so, dass kaum mit ihm dabei rauskommt. So, dass man den Leuten einfach so hilft, für ein paar Stunden, für eine Woche, was weiß ich, das Auto zu mieten. Und auf diese Art und Weise sollen die Leute dann eher dazu neigen, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und sich kein eigenes Auto
anzuschaffen.
Am Ende ist es ja so, dass er nicht besonders viel von dem Gewinn hat oder der Gewinn nicht groß sein soll, es soll sich einfach nur halten können. Das ist ja eigentlich so, es wäre ja eine Lösung, wenn ich, oder ein Prinzip, das Sie begrüßen würden, oder? Also nach der heutigen Diskussion. Die Frage da ist aber, warum funktioniert das nicht? Warum müssen nicht alle Unternehmen so? Und dann kommen wir wieder zum Punkt Gears. Dann wäre es am Ende so, dass alle. Also, man könnte ja mehr von diesen Unternehmen gründen, aber werden die Eigner dieser Unternehmen früher oder später auch gierig? Also liegt es in der Natur des Menschen, dass wir nicht überall solche Unternehmen haben können? Oder würde es einfach unsere Struktur, unsere Wirtschaftsstruktur zerstören, dass es gar nicht funktioniert? Also das eine ist, ja, Dienstfragen und was wäre eigentlich die Lösung nach dem, was wir heute so diskutiert haben? Gibt es da irgendwelche anderen Lösungsansätze?
Zu dem Gedanken der Gier. Du hast ja jetzt in diesem Beitrag unterschieden zwischen Unternehmen, die du für gierig hältst und solchen, wahrscheinlich ist es gar kein Unternehmen, sondern ein Verein von Leuten, die sich selber helfen wollen. Vielleicht aber auch ein ökologisch inspirierter Verein, der gar keine Gewinnerzielungsabsicht hat, sondern am Ende gar gemeinnützig sein will, wie auch immer, ja. Mag es geben, es gibt ja auch Leute, die auf private Faust sich Fahrgemeinschaften zulegen. Das wäre ja nur eine ausufernde Form davon, ja, dass sich viele Leute, die sich vielleicht auf der Arbeitsstelle kennenlernen, ein Auto teilen. Die tun das einerseits aus Geldnot, weil sie die Kosten nicht mehr bezahlen können, vielleicht aber auch, weil sie ein ökologisches Gewissen haben und meinen, sie wollen gar nicht so viel CO2-Ausstoß auf ihre Schultern laden und fahren mit der Bahn. Es sind Versuche, einer Wirkung entgegenzuwirken. Die Umweltverpestung vielleicht, ja, die CO2-Verdreckung der Umwelt. Die deswegen zum Scheitern verurteilt sind, weil sie an das Prinzip dieser Produktionsweise, in der wir leben, gar nicht heranreichen. Wenn das so ist, dass auf diese Weise mit dem Autoverein die Umweltbelastung minimiert werden soll, weil die Leute angeregt werden, nur im Ernstfall das Auto zu benutzen, in der Regel dann aber öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad, dann denken diese Menschen, sie seien Verursacher des CO2-Ausstoßes, hätten also auch durch ihr Verhalten in der Hand, eben dies zu mindern. Das reicht deswegen an die Produktionsweise, die das macht, gar nicht heran. Weil die, wenn man beim Auto bleibt, die Mobilität, die Angewiesenheit aufs Auto in dieser Wirtschaft ein Erfordernis ist, dem die Menschen gar nicht auskommen. Du wirst selbst als Arbeitsloser von jedem Arbeitsamt dazu verdonnert, jede Arbeitsstelle im Umkreis von 150 Kilometern oder mehr annehmen zu müssen. Du musst also mobil sein, also einen fahrbaren Untersatz haben. Und zum Zweiten, das müsste ja nicht notwendig damit verbunden sein, dass man pro Autobahnkilometer 120 Gramm CO2 ausstößt. Dass das mit der Mobilität verbunden ist, das kommt durch die Produzenten der Automobile in die Welt, die Automotoren so konstruiert haben und selbst auf Grundlage der längst vorhandenen Alternativen, dass man mit weniger Ausstoß fahren könnte, die Motoren gar nicht in Umlauf setzen, weil die aktuell jedenfalls so teuer sind, dass sie ihren Umsatz schmälern würden. Also merkt man, dass sowohl die Art, wie so ein Auto gebaut wird, wie auch die Festlegung der Menschen darauf, dass sie im Grob eines brauchen, wie auch drittens der Umstand, dass durchaus technisch vorhandene Möglichkeiten der Reduktion dieses CO2-Ausstoßes nicht eingesetzt werden, weil sie den Gewinn schmälern, dass alle drei Größen zurückführen auf eine Art, wie in dieser Welt gerechnet und gewirtschaftet wird. Nämlich einen Gewinn zu erwirtschaften und dafür vermeidbare Kosten zu streichen und zu mindern. Und dem ist mit einer quasi Privatinitiative deines Zuschnitts gar nicht beizukommen, weil es das Prinzip dieser Rechnung nicht aushebelt. Und deswegen bleibt es auch dabei, dass das kleine Gemeinden sind, die immer mal wieder in die Schlagzeilen geraten und gegen das Verkehrswesen, wie es eingerichtet ist, einfach nicht ankönnen.